ARD Sounds.
Einmal vorab, bevor wir hier heute mit unserer Folge loslegen. Im Mai gibt es ein großes Podcast-Festival, das erste ARD Sounds Festival in Nürnberg. Und wir von FKM, wir machen da einen Live-Podcast mit einem richtig tollen Gast, mit Jörg Diehl. Jörg leitet die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und wir sprechen da mit ihm über eine sehr spannende Recherche. Am 9. Mai um 18 Uhr. Das gesamte Festival, das geht mehrere Tage mit insgesamt 25 Live-Podcast-Shows. Und mehr Infos dazu, die findet ihr auf ardsoundsfestival.de. Und auf dieser Seite kann man auch die Tickets für unseren 11KM-Live-Podcast kaufen. Ich jedenfalls, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr kommt. 9. Mai, Nürnberg. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Donald Trump hat seinen Anhängern versprochen, keinen neuen Krieg anzufangen. Doch die Angriffe der USA und Israel auf den Iran machen Trump jetzt zum Kriegspräsidenten. Hat er sich verkalkuliert? Die Ölpreise sind hoch, die Märkte nervös, es herrscht Angst vor Inflation. In den USA wächst offenbar die Unzufriedenheit über Trumps Vorgehen gegen den Iran. Ob sich nun das eigene Magerlager von ihm abwendet, das klären wir mit Kerstin Klein. Sie ist ARD-Korrespondentin in Washington und beobachtet dort die Folgen des neuen Nahostkrieges. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Und das ist unsere Folge für Mittwoch, den 25. März. Hi Kerstin.
Hallo Elena.
Es ist jetzt die vierte Woche des Iran-Kriegs und seit den Angriffen Israels und der USA Ende Februar macht US-Präsident Donald Trump einerseits immer wieder deutlich, dass dieser Krieg ja eigentlich schon fast wieder vorbei sei.
We're way ahead of schedule. We're very proud to be involved in this and it's going to be ended soon.
Andererseits, der dauert ebenso lange, wie er eben dauert.
Whatever the time is, it's okay. Today they said, oh well, if the president wants to do it really quickly, after that he'll get bored. I don't get bored.
Wie passt das zusammen?
Ja, ich glaube, dass das vor allen Dingen seine Verzweiflung, seine zunehmende Verzweiflung zeigt, auch wenn er das natürlich weit von sich weisen würde. Ich glaube, Donald Trump würde wirklich gerne einen Sieg verkünden, Mission accomplished, und dann abziehen. Aber das geht halt nicht, weil Iran nicht mitmacht, weil sie ja diese Straße von Hormuz weiter im Prinzip in Geiselhaft nehmen können. Am Wochenende hat Trump ja gesagt, 48 Stunden Ultimatum, und wenn der Iran die Straße von Hormuz nicht freigibt, dann bombardieren wir die Energieinfrastruktur. Und am Montag, bevor die Märkte hier aufgemacht haben, also 7.23 Uhr Ortszeit, hat er dann verkündet, ach nee, wir verhandeln mit den Iranern und das wird immer verschobenes Ultimatum. Das ist kein Zufall, weil die Börsenkurse natürlich, man hat es in Europa gesehen, in den Keller gehen und die wären auch hier in den Keller gegangen. Jedes Mal, wenn er sagt, wir haben es fast, wir sind fast durch, dann ist das vor allen Dingen auch ein Signal an die Märkte, nicht nervös zu werden, mehr als dass es vielleicht irgendwie der Realität entspricht.
Trumps großes Credo ist ja America first und er hat vor der Wahl niedrige Ölpreise versprochen. Und er hat eben auch versprochen, dass die USA nicht in lange, teure Kriege an anderen Teilen der Welt eintreten werden.
They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars.
Wie kommt denn jetzt eigentlich dieser Krieg bei denjenigen an, die ihn gewählt haben?
Ja, also das muss man differenzieren. Also wenn man auf alle Amerikanerinnen und Amerikaner guckt, dann sind Trumps Zustimmungswerte im Keller, auf einem Rekordtief. Die Amerikanerinnen und Amerikaner insgesamt sind so unzufrieden mit Trump wie noch nie und auch was sein Handling des Irans angeht. Aber schaut man sich die Republikaner an und vor allen Dingen dann die MAGA-Anhänger, also die von Trumps Make America Great Again-Basis, die sind noch in einer Mehrheit bei Donald Trump, wie er diesen Krieg behandelt. Also es gibt mehrere Umfragen, zum Beispiel von Reuters, Ipsos oder von YouGov, die alle zu den Ergebnissen kommen, dass bei den republikanischen Anhängern so je nach Umfrage 75-85% Donald Trumps Iran-Politik auch mit dem Krieg unterstützen. Und im MAGA-Lager sind es in diesen Umfragen so um die 90%. Also da ist immer noch ganz viel Support. Das glaube ich auch nicht ohne Ende dehnbar. An irgendeinem Punkt würde er das, glaube ich, auch verlieren. Und die gehen auch diese Argumentation zumindest bisher noch mit, dass die USA Iran angreifen mussten, weil Iran eben eine unmittelbare Bedrohung gewesen sei. Das ist ja das, was Donald Trump als Rechtfertigung vorträgt. Und seine Anhänger zumindest, die gehen bisher zumindest diese Argumentation noch mit.
I'm not happy about it, but I mean, it is what it is. Everything's expensive right now.
Wir waren neulich für einen Dreh an der Tankstelle und da war auch einer zum Beispiel, der Donald Trump gewählt hat, und der hat gesagt, na, ich habe nicht für diesen Krieg gestimmt.
The fact that we're, you know, dealing with the war out in the Middle East right now, it's definitely not something that I voted for, not something that I wanted to see happen, but at the same time, I think it's something that needed to take place.
Der sagte halt mit Blick auf den Irankrieg, sagt dann ja, das wollte ich eigentlich nicht sehen, und gleichzeitig denke ich, dass es nötig war. So, er geht dieses Narrativ von Trump und diese Kursänderung mit. Und eine andere Frau, Donna Cosan, die ist auch Trump-Anhängerin und die glaubt Donald Trump total, das, was er ja auch erzählt, die Benzinpreise, die werden bald wieder sinken. Und sie findet auch, dass der Krieg gegen Iran richtig ist, weil sie halt, sie sagt, hatten, die töten seit 47 Jahren Amerikaner. Und wir gleichen jetzt hier nur die Rechnung aus. Und Donald Trump ist der Einzige, der den Mut hat, das zu tun.
It's a good thing. They've been killing Americans for 47 years, so we're just evening the score. Trump's the only one that's got the gonads to go and do it.
Also da verfängt auch diese Macho-Erzählung der Trump-Regierung sehr. Also alle Präsidenten wollten eigentlich Iran besiegen und keiner hat sich getraut. Und ich, Donald Trump, bin der Einzige, der sich das jetzt traut. Es ist ja auch nicht nur die MAGA-Basis, die Donald Trump zum Sieg verholfen hat, sondern es gibt ja vor allen Dingen auch viele junge Wähler, schwarze und Latino-Wähler, unabhängige Wähler in der Mitte. Und da gibt es jetzt eine neue Umfrage vom Democracy Institute, das ist ein konservatives Institut, und die sagen, diese Wähler, die gehen Trump über den Krieg jetzt schon verloren. Und die hat er halt auch gebraucht für den Wahlsieg und nicht nur die MAGA-Basis. Die alleine reicht nicht zum Gewinnen.
Warum war das eigentlich so ein wichtiges Versprechen von Trump an seine Wählerinnen und Wähler, also keine weiteren Kriege zu starten?
Na, die USA haben ja eine lange Geschichte an nicht besonders gut verlaufenden Kriegen, ne? Also im Irak hat ja auch der damalige Präsident Bush erklärt, Mission accomplished, und danach zog sich das noch ewig hin.
Also du meinst George W. Bush und den sogenannten Zweiten Irakkrieg? Der begann 2003 und hat sich dann bis 2011 gezogen. Und Bush hatte aber schon ziemlich früh, nämlich im Mai 2003, erklärt, Mission accomplished, also Mission erfüllt. Und im Nachhinein war das eine ziemlich große Fehleinschätzung, denn der Krieg, der zog sich in die Länge.
Und das ist halt so ein Schreckensszenario, was viele im Hinterkopf haben. Und Donald Trump hat das schon im ersten Wahlkampf 2015, also zum ersten Mal antrat, erkannt, dass das ein sehr potentes Mittel ist und das sehr zieht. Und wenn man sich auch nochmal überlegt, im letzten Wahlkampf, als Donald Trump gegen Kamala Harris angetreten ist, da haben die Republikaner immer gesagt, wenn ihr Kamala Harris wählt, dann bekommt ihr Kriege. Ja, und jetzt haben sie selber einen Präsidenten, aber der sagt, nee, das passt in unsere America First Politik, weil eben der Iran, das sagt Trump ja dann immer, die hätten ja binnen 2 Wochen die Atomwaffe gehabt und deswegen mussten wir da eingreifen. Und das ist ja genau das, woran es sich jetzt im MAGA-Lager zumindest auf so einer Elitenebene auch spaltet. Die Frage, war es wirklich eine unmittelbare Bedrohung, dass man jetzt handeln musste? Das ist durchaus was, wo sich auf der Elite-Ebene in diesem MAGA-Lager schon auch so ein gewisser Streit abzeichnet, würde ich sagen.
Es gibt ja jetzt auch welche, die eigentlich Trump supporten, die sich jetzt öffentlich gegen den Iran-Krieg ausgesprochen haben. Und darunter ist auch Joe Rogan in seinem Podcast. Also das ist ja einer der meistgehörten Podcasts in den USA oder sogar weltweit. Und Joe Rogan hat Trump ja vor der Wahl endorsed, also unterstützt. Und jetzt im März hat er sich zum Krieg mit dem Iran geäußert, und zwar sehr, sehr kritisch.
But just seems so insane based on what he ran on. I mean, this is why a lot of people feel betrayed, right? He ran on no more wars. And these stupid, senseless wars, and then we have one that we can't even really clearly define why we did it.
Das hat Joe Rogan in seinem Podcast The Joe Rogan Experience vom 10. März gesagt. Bewirken solche Worte etwas?
Ja, also ich glaube, man muss wirklich, da war ja dann viel die Rede so von Trump geht die MAGA-Basis flöten. Ich glaube, das stimmt nicht, weil es gibt wirklich ganz viele Menschen in diesem MAGA-Lager, die haben die Republikaner gewählt, weil sie Trump wollten. Das sind Trumpisten. Das sind keine Republikaner, sondern es sind Trump-Anhänger. Und Trump selbst hat in diesem Zuge dieser Debatte gesagt, MAGA is whatever I want it to be. Und ich glaube, das stimmt. Also er ist ideologisch nicht so festgelegt und seine Anhänger gehen mit ihm auch ein Stück weit mit. Ganz anders sieht das aus bei jemandem wie ja Joe Rogan, Tucker Carlson auch, der hat in seinem Podcast gesagt, ich bin dreimal nach Washington D.C. geflogen, um ihn davon abzubringen, aber es hat nichts genützt. Megyn Kelly ist auch eine der konservativen MAGA-Leute und die sagt eben, konservativ zu sein, ein Trump-Unterstützer, Teil von MAGA zu sein, heißt nicht, einen weiteren Krieg im Nahen Osten unhinterfragt hinnehmen zu müssen. Also das gibt's. Das vermischt sich teilweise auch mit Verschwörungserzählungen und auch mit antisemitischen Stimmen. Da sind auch Leute dabei wie Nick Fuentes, also ein White Nationalist, der sagt, wähle nicht in den Midterms, also der Leute auffordert, bei den Zwischenwahlen nicht zur Wahl zu gehen. Und wenn du wählst, dann stimme für die Demokraten. Also da gibt's so eine gewisse Rebellion. Und ich glaube, da ist bei so manchen Leuten, die positionieren sich schon so ein bisschen für die Nach-Trump-Zeit. Also für den Fall, dass das alles fürchterlich schlimm in die Hose geht und sie nachher sagen können, wir sind die wahren Vertreter von MAGA, sogar noch authentischer und besser als das Original, als Trump. Und wir haben davor gewarnt und jetzt kommt doch bitte zu uns. Also die positionieren sich da schon so ein bisschen.
Auf diese öffentliche Kritik, wie reagiert Trump darauf?
Wie Donald Trump damit umgeht, ist, wie er es eigentlich immer macht, quasi shoot the messenger. Also wer sich von ihm abwendet und sagt, lieber Donald Trump, das ist nicht mehr MAGA, du hast was anderes versprochen und ich bleib dabei, ich habe mich nicht verändert, sondern du hast dich verändert, die werden beschimpft. Der macht die im Prinzip klein und sagt, boah, die braucht man gar nicht zu hören und ja, kommt er damit durch. Er sagt, MAGA ist was immer ich will, dass es ist und das funktioniert ja für ihn auch.
Kriege sind ja bekanntlich teuer und alleine dieser Krieg kostet die USA schätzungsweise $1 Milliarde pro Tag. Und vergangene Woche hat Donald Trump und das Verteidigungsministerium eine Summe von weiteren 200 Milliarden vom Kongress gefordert.
Umgerechnet etwa 173 Milliarden Euro. Gestern vor der Presse bestritt Minister Pete Hegseth die von mehreren Medien genannte Summe nicht.
I think that number could move, obviously.
Diese Zahl könnte sich natürlich noch ändern. Es kostet Geld, die Bösen zu bekämpfen. Deshalb wenden wir uns an den Kongress, um sicherzustellen, dass wir für das, was bereits getan wurde und für das, was wir in Zukunft möglicherweise tun müssen, angemessen finanziert werden. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Munitionsvorräte aufgefüllt werden. Und zwar nicht nur aufgefüllt, sondern dass sie über das erforderliche Maß hinausgehen.
Everything's refilled and not just refilled, but above and beyond.
Wird der Verteidigungsminister Pete Hegseth die Summe bekommen?
Ja, ob es da durchgeht, ist fraglich. Also 200 Milliarden muss man nochmal wirklich einordnen. Das ist mehr als fast alle anderen Länder der Welt überhaupt in ihrem Verteidigungsbudget haben. Auch viel mehr als Deutschland hat. Und das wollen die nochmal on top zu der 1 Billion, die sie sowieso schon haben. Das ist mitnichten ein Selbstgänger. Weil eigentlich ist Aufgabe des Kongresses, also des Parlaments, wäre, überhaupt einen Krieg zu erklären. Donald Trump hat den Kongress gar nicht eingebunden, hat einfach diesen, wie er es manchmal nennt, Ausflug durchgeführt, ohne die Zustimmung. Aber wenn er jetzt in den Kongress muss, um weitere Gelder bewilligt zu bekommen, dann kann das im Grunde so eine Art Ersatzabstimmung über den Krieg an sich werden. Und es ist nicht klar, dass das durchgeht.
Woran könnte das scheitern?
Die Republikaner haben eine Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses, aber im Senat der einen Kammer braucht man auch Stimmen der Demokraten. Und das andere ist, dass es durchaus auch bei den Republikanern kritische Stimmen gibt. Also auch da, ich glaube, kein Demokrat und kein Republikaner oder kaum einer würde sagen, dass das Iran nicht ein schlimmes Regime gewesen wäre und eine Bedrohung für die USA dargestellt hätte. Aber es war jetzt zum Beispiel Tulsi Gabbard, die Chefin der Geheimdienste da, und die ist mehrfach danach gefragt worden, ob die Sicherheitsbehörden, die Geheimdienste tatsächlich Belege dafür gehabt haben, dass diese Bedrohung unmittelbar war. Und diese Terminologie gibt's ja, imminent threat.
Was it the assessment of the intelligence community that there was a quote imminent nuclear threat posed by the Iranian regime, yes or no?
Senator, the only person who can determine what is and is not an imminent threat is the president.
False. And you won't answer the question. This is the world.
Und sie ist dem Ganzen ausgewichen mehrfach und hat dann gesagt, es obliegt dem Präsidenten zu entscheiden, wann eine Bedrohung unmittelbar ist.
Yes or no?
Once again, Senator, the intelligence community has provided the inputs that make up this annual threat assessment.
You won't answer the question.
It is the nature of
also daran
the
merkt man schon, dass da durchaus Skepsis herrscht. Und ich glaube, wenn Sie mit dem Geldbetrag da reingehen, dann gäbe es zumindest kritische Fragen. Dann hätten die Abgeordneten und Senatoren endlich die Chance, all die Fragen, die sie an den Krieg haben, sowieso zu stellen. Was sind die Ziele? Wie kommen wir da wieder raus? Die werden sie da stellen. Und das sind ja Fragen, um die sich die Regierung teilweise drückt und windet. Also ich glaube, da würden sie festgenagelt werden. Und dann ist eben auch die Frage, ein Republikaner, der hat letzte Woche gesagt, ja, so im Grundsatz ist er schon dafür, auch für diesen Krieg und dem Militär sowieso mehr Geld zu geben. Aber die Summe erscheint ihm doch recht hoch. Also auch das ist was, wo, glaube ich, viele zucken.
Wir haben jetzt über den Präsidenten, über Donald Trump gesprochen. Der gibt als Oberbefehlshaber auch final das Go für Angriffe. Aber wie wird dieser Krieg innerhalb seiner Administration gesehen, also in dem Zirkel rund um Trump herum? Wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Vizepräsidenten blicken, auf J.D. Vance, was sagt er dazu?
Also J.D. Vance ist ja jemand, der in der Vergangenheit seine Position durchaus öfter mal geändert hat. Er war ja früher gegen Trump, hat ihn mit Hitler verglichen, dann war er für Trump. Und also der ist schon flexibel in den Positionen, aber der hat sich wirklich sehr, sehr, sehr deutlich im Wahlkampf hingestellt und gesagt und auch damit begründet, warum er jetzt Trump unterstützt, dass er uns eben in keine neuen Kriege führt. Er sagte damals, 2023, Trump hat in seinen ersten 4 Jahren keine neuen Kriege gestartet, obwohl es da Druck gab aus der Partei. Er hat dem getrotzt. Der ist natürlich jetzt in der schwierigen Situation, dass er ja gegenüber seinem Präsidenten loyal sein muss. Er hat auch so das ein oder andere ganz wenige Interviews gegeben und den Krieg auch verteidigt. Aber im Wesentlichen versucht er gerade, glaube ich, so ein bisschen unterm Radar zu bleiben und so einen Low Profile zu haben und da gar nicht so sehr aufzufallen. Aber für den ist das natürlich schwierig, ne, weil der will ja mutmaßlich auch nochmal selber Präsident werden und würde sich wahrscheinlich ganz gerne da gegen Trump positionieren, aber anders als jemand, der ein Podcaster ist oder in der Opposition ist, kann das halt nicht. Der muss aus Loyalität natürlich zu seinem Präsidenten halten. Also man hört eigentlich keinen Widerspruch aus der Regierung. Einen Fall gab es in der vergangenen Woche. Joe Kent, der war der Direktor für Counterterrorism.
Das ist in den USA das Zentrum für Terrorabwehr. Also Kent hatte da schon eine wichtige Rolle inne im US-Sicherheitsapparat.
Und der ist ein totaler Trumper, absolut aus dem MAGA-Lager, ganz rechts außen und immer treu. Den hat Trump auch selber eingesetzt. Aber der hat eben letzte Woche hingeschmissen und das Ganze begründet damit, dass er gesagt hat, er kann diesen Krieg nicht weiter mittragen. Es habe keinen imminent threat, also keine unmittelbare Bedrohung gegeben. Und der wird zum Beispiel jetzt vom Trumpschen Lager total beschimpft und diskreditiert. Man versucht, seine Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Aber das war so der erste Hauch von einem Bruch da. Und das muss man mal abwarten, ob das, also es hängt, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, wie der Krieg weitergeht und wie, also ich glaube, in der Regierung wird es immer die Unterstützung geben. Aber wo man vielleicht so was wie ein Bröckeln sehen könnte, möglicherweise, das wäre bei den Abgeordneten im Kongress, bei den Senatorinnen und Senatoren, weil wir haben ja hier im November schon wieder Wahlen, die Zwischenwahlen. Und wir haben ja vorhin besprochen, wie Trumps Basis ihm ganz viel verzeiht. Das gilt aber vielleicht nicht für den Abgeordneten X oder die Senatorin Y. Die müssen sich, glaube ich, schon ganz anders rechtfertigen, wenn dann die Benzinpreise teurer sind als vor dem Krieg. Also ich glaube, denen geht die Muffe irgendwann. Je länger dieser Krieg dauert, je mehr wirtschaftliche Schäden das gibt und je mehr die Menschen das auch in ihrem Alltag noch spüren. Sie spüren es ja schon. Und ich glaube, viele im MAGA-Lager gehen noch mit, weil Trump sagt, ist ja nur kurzfristig, geht vorbei. Aber wenn das dann 2, 3 Monate, 4, 5, 6 Monate weitergeht, irgendwann glauben die das auch nicht mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass da so ein bisschen was an Opposition vielleicht aus dem Parlament kommt. Aber noch sehen wir das nicht in nennenswerter Zahl.
Du hast ja die Midterms angesprochen, die Zwischenwahlen. Wie lange genau kann sich mit Blick auf diese Wahlen Trump überhaupt noch leisten, den Krieg gegen den Iran fortzusetzen?
Na, Trump selber steht ja nicht zur Wahl, ne? Also der ist ja im Zweifelsfall fein raus. Und ich glaube, man muss wirklich auch unterscheiden, dass seine Basis ihm Dinge durchgehen lassen, die sie seiner Partei nicht durchgehen lassen. Das heißt, es ist, glaube ich, wirklich schwierig für die Republikaner. Die Ölpreise machen die nervös, aber es ist ja nicht nur die Ölpreise, es ist ja auch die Wirtschaft. Es gibt schon die Experten, die sagen, jetzt droht eine Rezession. Vielleicht auch höhere Arbeitslosigkeit, höhere Inflation. Und dann gibt's ja auch noch die Düngemittel, die auch zu einem großen Teil durch die Straße von Hormus müssen. Und das kann sich ja auch perspektivisch auch noch bis zu den Midterms auf die Lebensmittelpreise auswirken. Und dann eben dieses Versprechen, keine Forever Wars zu machen, wenn dieser Krieg nicht nur 4 Wochen dauert, sondern 4 Monate, dann wird es irgendwann immer schwieriger, das nicht als Forever War zu bezeichnen. Und das wird für seine Partei, könnte das zu einem ganz, ganz großen Problem werden bei den Wahlen.
Wir hatten ja schon vorhin kurz über Trumps Drohung gesprochen, dass Teheran die Straße von Hormus freigeben soll. Denn sonst würden dem Iran schwere Angriffe drohen gegen kritische Infrastruktur. Trump hat sein Ultimatum nun um ein paar Tage verlängert. Klingt das für dich nach einem ersten Schritt für ein mögliches, baldiges Ende im Krieg? Wie ordnest du das ein?
Also ich glaube, zum einen, diese Drohung an sich kann man, glaube ich, wirklich interpretieren als ein Zeichen von Schwäche. Also er möchte, dass die Straße von Hormuz wieder freigegeben wird. So. Und die haben die komplette Marine des Iran zerstört. Die haben ganz viel anderes vom Iran zerstört. Und trotzdem schafft Iran es noch, diese Straße im Prinzip in Geiselhaft zu nehmen. So. Und dann drohte er jetzt damit, die Ölinfrastruktur zu bombardieren. Und gleichzeitig aber, auch Ende letzter Woche, völlig absurd, haben die USA eine kleine Menge iranischen Öls freigegeben, also die Sanktionen aufgehoben, genauso wie sie es schon beim russischen Öl gemacht haben, was ja absurd ist. Ne? Also einerseits wollen sie deren Energieinfrastruktur zerstören und andererseits finanzieren sie das Regime quasi noch, indem sie das Öl freigeben. Trump hat da, glaube ich, so ein ähnliches Playbook im Kopf gehabt wie in Venezuela. Und ich glaube, sowas schwebte Donald Trump auch im Iran vor. Nur diese Rechnung funktioniert ja nur, wenn Iran auch mitmacht. Und das ist völlig offen. Die Signale aus Iran sind andere. Ich glaube, er würde gerne sagen, Mission accomplished, Ziel erreicht, wir sind sicherer jetzt, als wir vorher waren, großer Erfolg, tschüss. Das geht aber nur, wenn Iran auch mitmacht, weil sonst ist die Straße von Hormuz nach wie vor blockiert und dann kann auch er das nicht mehr spinnen als einen Erfolg.
Was sind denn mögliche Szenarien für Donald Trump?
Also eine Option, die auch immer wieder diskutiert wird, ist, dass die USA Öltanker durch die Straße von Hormuz eskortieren könnten. Also in der ersten Kriegswoche oder so hat Trump ja zu den ganzen Schiffen, die da liegen, gesagt, fahrt doch einfach sinngemäß. Ne? Macht aber natürlich keiner. Also das ist eine gefährliche Option, aber das wäre eine, die diskutiert wird. Und dann gibt es noch eine andere und das ist die Einnahme im Prinzip von Kark Island. Das ist diese Insel, die für Iran der allerwichtigste Ölhub ist. Also 90% des iranischen Öls gehen dort durch. Und die USA haben auf dieser Insel auch schon militärische Ziele bombardiert, aber bisher noch nicht die Ölinfrastruktur. Das würde ja auch noch einen größeren Ölschock erzeugen. Das wäre eigentlich kontraproduktiv zu dem, was Trump will. Aber möglicherweise könnten die Marines natürlich zum Beispiel versuchen, auf dieser Insel zu landen und die in Beschlag zu nehmen, quasi dem Regime den Ölhahn zuzudrehen und die so zu erpressen, diesen Deal, diesen Kompromiss zu schließen. Aber das wäre schon gefährlich. Und selbst wenn sie dann diese Insel einnehmen würden, was auch wahrscheinlich nicht so ganz ohne Verluste sein würde, müssen sie die auch noch verteidigen. Also sie würden auch sofort zum Ziel werden. Also all diese Optionen sind unschön. Und ich glaube wirklich, dass Donald Trump am liebsten einfach irgendjemanden im Iran finden würde, mit dem er einen Deal machen kann. Nur wenn das nicht klappt, weil Iran da nicht mitmacht, würde ich auch nicht ausschließen, dass er irgendwann sich entscheidet, einer dieser militärischen Optionen noch zu ziehen.
Inwiefern könnte sich denn Donald Trump bei diesem Krieg mit dem Iran verkalkuliert haben?
Also er selber würde das weit von sich weisen und das sagt er ja auch, nee, das läuft genauso, wie wir es geplant haben. Aber man sieht in verschiedenen Sachen, dass es nicht so läuft, wie sie es geplant haben. Also ich glaube, sie waren schon überrascht, wie sehr das auch gegen die Nachbarn in der Region geht, Verbündete auch der USA. Ich glaube, sie haben auch ein bisschen unterschätzt, auch wenn man das ganze Militär des Iran im Prinzip ausschaltet, dass immer noch es Möglichkeiten gibt, mit so einer Guerillataktik diese Straße von Hormuz im Prinzip in Geiselhaft zu nehmen. Das Regime und die Revolutionsgarde, die führen ja so einen asymmetrischen Krieg. Die brauchen gar keine Marine, um die Straße von Hormuz lahmzulegen. Und vor allen Dingen haben die wirklich den wunden Punkt getroffen. Die werden nicht die USA und Israel militärisch besiegen. Das werden sie nie. Aber sie schaffen es eben, den USA und damit eigentlich der ganzen Welt unfassbare wirtschaftliche Schmerzen zu bereiten. Und ich weiß nicht, ob nicht, also das kann ich von hier aus nicht einschätzen, wie lange die das durchhalten, aber es ist sicher für die US-Regierung nicht unendlich durchhaltbar, diese wirtschaftlichen Schmerzen.
Vielen, vielen Dank, Kerstin.
Sehr gerne.
Die Kolleginnen und Kollegen bei tagesschau.de, die halten euch in Sachen Iran-Krieg auf dem Laufenden. Dort findet ihr alle Updates und Hintergrundberichte aus dem Nahen Osten und den USA, auch von Kerstin Klein aus dem ARD-Studio Washington. Morgen geht es bei FKM um künstliche Intelligenz, die uns sehr nahe kommt, weil die KI, die kann zuhören, sie kann antworten, und sie kann sogar trösten. Aber was passiert, wenn die KI zur besten Freundin, vielleicht sogar zur Therapeutin wird und Menschen davon abhängig werden? Autor dieser Folge ist Jakob Müller. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Marc Hoffmann. Produktion: Lorenz Kersten, Fabian Zweck, Lisa Krumme und Marie-Noel Swieler. Redaktionsleitung: Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. Redaktionsschluss dieser Folge war Dienstag, 22 Uhr. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elina Kuh und wir hören uns morgen wieder. Aber hier noch ein Podcast-Tipp. Hört doch mal bei 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen rein. Der schaut auch immer mal wieder darauf, wie können wir damit umgehen? Was könnten pragmatische Lösungen sein? Und das unterhaltsam und alltagsnah mit Beispielen von Menschen, die etwas zum Thema zu sagen haben. Und wenn etwas Wichtiges und Großes auf der Welt passiert, dann verpasst ihr das auch nicht. 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen ist eine gut investierte Viertelstunde, die euch kurzweilig informiert und mit neuen Perspektiven in den Tag bringt.